Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche die Auf- und Abreger besprechen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Der größte Aufreger eigentlich aller Zeiten ist in Deutschland, so hat man das Gefühl, das Bürgergeld. Ja. Regt übrigens auch unsere Zuschauer maximal auf, deswegen wollen wir drüber sprechen, denn die Kosten explodieren. Für 5,5 Millionen Bezieher werden mittlerweile knapp 50 Milliarden Euro ausgegeben. Rund die Hälfte für Ausländer und Reform bislang Fehlanzeige.
Lars Klingbeil hat doch gerade erklärt, also man dürfe nicht auf dem Rücken der Menschen sparen, die gerade angekommen seien. Also ich habe dem entnommen, alles so weiter wie bislang.
Aber das ist ja nicht im Koalitionsvertrag so vereinbart. Da hieß es ja, es gibt die große Reform.
Ja, also gut, beim Bürgergeld gibt es, glaube ich, zwei Teile. Das eine ist insgesamt die Frage bei immer noch, glaube ich, 1,7 Millionen offenen Stellen. Mhm. Haben wir 1,8 Millionen Bürgergeldbezieher, die als erwerbsfähig gelten, also die keine Oma zu Hause haben, die sie verpflegen müssen und kleine Kinder, die sie abhalten, einen Job anzunehmen und die auch nicht gebrechlich sind oder alkoholkrank oder was auch immer. Und daneben, das Thema kam jetzt letzte Woche, ins öffentliche Bewusstsein, die Hälfte hat gar keinen deutschen Pass. Und das ist natürlich liegt so ein bisschen schief zu den Erklärungen, die ich also auch immer aus Talkshows höre, diesem Talkshow-Mantra. Also wir brauchen Einwanderung, um unsere Sozialsysteme am Laufen zu halten. Also nach den Zahlen muss man sagen, ja, die Sozialsysteme werden durch Einwanderung am Laufen gehalten, aber nur ganz anders, als die Architekten uns versprochen haben.
Das soll sich ja ändern, denn Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, nutzt so ein bisschen das Sommerloch, um dieses Bürgergeldthema nochmal aufzumachen. Er möchte jetzt, dass ukrainische Flüchtlinge kein Bürgergeld mehr bekommen. Und zwar nicht nur, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, alle, die ab 1.4.25 eingereist sind, sondern alle.
Gut, das ist jetzt sozusagen die Ukraine-Diskussion. Das hat sich jetzt sozusagen nochmal verengt, ja, auf die Ukrainer. Ja, also im letzten Jahr haben wir insgesamt ausgegeben fürs Bürgergeld 47 Milliarden. 22 Milliarden sind auf Ausländer entfallen. Und von diesen 22 Milliarden, 6 Milliarden roundabout auf die Ukrainer. Was interessant oder auffällig bei den Ukrainern ist, die gibt's ja nicht nur in Deutschland, sondern Geflüchtete gab's jetzt auch in anderen europäischen Ländern, also in Dänemark zum Beispiel oder Tschechien oder in den Niederlanden. Und wenn du guckst, wie ist die Erwerbsquote dort? Deutlich höher als hier. Mhm. Also in Dänemark etwa bei 50% und in Tschechien liegt sie sogar bei 70%. Mhm. Und bei uns so 20, 25. Da kann man sich ja fragen, woran liegt es? Ja? Ich würde mal sagen, mal als naive Person sagen, ja, das liegt auch daran, wenn du den Leuten natürlich so viel gibst und das Leben im Bürgergeld so auskömmlich machst, dass sich dann die Frage stellt, warum überhaupt noch Arbeit aufnehmen, dass sich halt auch ganz viele dafür entscheiden, nicht zu arbeiten.
Ja.
Zumal, wenn sie, das ist bei den Ukrainern der Fall, eine Ausbildung haben, möglicherweise auch einen Hochschulabschluss und jetzt vielleicht in der Bäckerei anfangen sollen als Fachverkäuferin oder an der Tankstelle. Mhm. Ja, die Regale auffüllen und sagen sie, nö, also dafür habe ich ja nicht in Kiew einen Hochschulabschluss erworben. Ich würde mal sagen, das ist eine Anspruchshaltung, die kannst du im eigenen Land haben, aber wenn du in der Fremde bist, eher nicht so. Das ist die Lage und darüber geht im Augenblick die Diskussion. Ich finde es ein bisschen halt verkürzt, weil wir haben insgesamt, würde ich sagen, ein Problem. Mhm. Wenn, wie gesagt, die Hälfte der Bezieher im Bürgergeld gar keinen deutschen Pass mehr hat, weil das ja ein bisschen auch schon das Wort Bürgergeld absurdum führt. Oder du.
Das Ergästegeld.
Oder sagen wir mal, oder Weltbürger.
Ja? So, ach so, ja,
Weltbürgergeld, okay. Kann man ja auch sagen. Ja.
Jetzt argumentiert Bärbel Baas, unsere Arbeitsministerin, wenn man jetzt Ukrainer oder von mir aus auch andere aus dem Bürgergeld rausnehmen würde,
ja,
hätten die ja Anspruch auf Leistung aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ja. Die sind zwar 20% geringer, aber durch den ganzen bürokratischen Aufwand, der damit einhergeht, würde man am Ende auf mehr Kosten kommen. Und deswegen lohnt sich das gar nicht. Das, ja. wenn das stimmt, wenn die Zahlen stimmen, dann macht es natürlich keinen Sinn, darüber nachzudenken.
Das sind so die Argumente dieser Sozialingenieure. Ich würde mal sagen, lass mal auf den Versuch ankommen. Ja. Und vielleicht sollten wir uns ja auch nicht das Asylbewerberleistungsgesetz als Vorbild nehmen, sondern mal gucken, wie machen es die anderen. Also insgesamt mit den Leistungen runterkommen. Das wäre ja das, was Dänemark oder Tschechien oder die Niederlande als Vorbild empfehlen würden oder nahelegen. So. Das Problem am Bürgergeld ist, ich habe die Woche, weil ich darüber geschrieben habe, mich da mal ein bisschen näher nochmal mit den Zahlen beschäftigt. Das ist echt interessant. Ganze Teile werden ja rausgerechnet, damit die Leute keinen Schreck kriegen. Also du hast einmal diese 47 Milliarden, das ist das, was im Augenblick offiziell ausgewiesen wird. Wobei, so offiziell wird das gar nicht ausgewiesen. Wenn du in die Statistik bei unserer Frau Baas, unserer Sozialministerin, guckst, da bist du irgendwie bei 27 Milliarden. Also als wenn ich mit meinem Text dann ankomme in der Dokumentation und jeder meiner Kolumnen läuft auch, Gott sei Dank, ja, durch eine Dokumentation, dann ja, kommt klar. Die sofort, die Dokumentarin sagt, wieso, bei Frau Baas steht doch nur 27 Milliarden. Also es wird künstlich niedrig gerechnet. Die 47 Milliarden, wissen wir, das ist das, was in 24 jetzt angefallen ist, weil es eine kleine Anfrage gab, in diesem Fall, glaube ich, von einem AfD-Abgeordneten und die Bundesregierung dann wahrheitsgemäß antworten musste. Das heißt, es gibt noch nicht mal eine Statistik, wo du nachgucken kannst, was ja verrückt ist, sondern das musst du erstmal im Bundestag per parlamentarischer Anfrage erfragen. So, in den 47 Milliarden ist nicht drin die gesamte medizinische Versorgung. Als Frau Waken, das ist unsere neue Gesundheitsministerin, ihren Job angetreten ist und sagte, oh, da steigen ja im Augenblick so die Krankenkassenbeiträge, ich glaube 8% zum Teil. Und die Leute sagen, wie kann das eigentlich sein? Hat sie auch mal nachgeguckt und festgestellt, naja, da sind ja ganz, ganz viele Leute im System, die überhaupt gar keinen Pfennig einbezahlen. Ja. Die aber natürlich im Wartezimmer sitzen und den Arzt sehen wollen. Nämlich alle Bürgergeldempfänger und auch alle Asylbewerber bzw. Flüchtlinge. Und hat gesagt, das sollte man doch eigentlich aus den Krankenkassen rausnehmen, aus dem Etat, diese Leistung, und auch in den, über den Bundeshaushalt bzw. durch Steuern finanzieren. Das sind natürlich sofort gegen die Wand gelaufen, weil der Bürgergeldadvokat fürchtet ja nichts so sehr wie Transparenz. Wenn du das machen würdest, würde ja klar werden, was die medizinische Versorgung allein von Bürgergeldempfängern kostet. Frau Waken schätzt irgendwas zwischen 10 und 12 Milliarden. Das kommt nochmal pro Jahr obendrauf. So, und dann hast du die Leute noch gar nicht untergebracht.
Ja. Das ist, finde ich, der allergrößte Aufreger, das Wohngeld.
Ja.
Holger Schäfer, das ist ein Arbeitsmarktexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der war kürzlich im Podcast von Paul Ronsheimer und wurde auch nach den Wohnkosten gefragt. Und da sagte er, dass ja die Menschen im Bürgergeld ein Anrecht auf einen angemessenen Wohnraum haben. Das aber kann wohl jede Kommune selbst entscheiden, was das ist. Im ersten Jahr des Bürgergeldbezugs allerdings wird die Frage nicht gestellt. Das heißt, er sagte, das ist sehr theoretisch, aber de facto könnte ein Bürgergeldempfänger im ersten Jahr in einer Villa am Starnberger See wohnen und der Staat zahlt. Und das finde ich irre. Also.
Ja, also man darf da nicht so ganz genau hingucken. In der Tat, dann wird einem schwummerig. Das kannst du im Augenblick ja alles mit diesem großen Geldsegen zudecken. Wobei,
ja, scheinbar nicht.
Das ist verrückt ja auch. Diese Bundesregierung hat jetzt so viel Schulden gemacht wie noch keine Regierung in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und kommt trotzdem mit ihrem Geld nicht aus.
170 Milliarden.
Weil die Ausgaben jetzt noch schneller steigen als die Schulden. Da, wo es richtig prekär wird, ist vor Ort bei den Kommunen. Ja? Mhm. Also wenn man sich mit Kämmerern unterhält, und das ist jetzt flächendeckend, also auch in Kommunen, sagen wir mal, wie Wiesbaden oder Göttingen, ja, Frankfurt, wo es jetzt relativ lange relativ gut lief, weil einfach die Steuereinnahmen gesprudelt sind, die sehen jetzt alle die Wand und haben alle auch höhere Ausgaben als Einnahmen. Und das können die nicht so regeln wie Lars Klingbeil nach dem Motto, komm, die 100 Millionen, die mir da fehlen, die nehme ich doch nochmal bei der Stadtsparkasse auf. So läuft das dann nicht. Nee. So, was heißt, was muss der arme Kämmerer jetzt machen? Der geht jetzt natürlich dahin, wo er überhaupt noch sparen kann. Und das ist im Zweifel bei dem Bus. Also dann kommt der Bus halt nicht mehr alle 10 Minuten, der kommt da halt nur noch alle halbe Stunde.
Ja, genau.
Beim Sportplatz, beim Theater, beim Freibad.
So. Öffentliche Toiletten.
Genau, all das. Also sozusagen diese normale öffentliche Infrastruktur. Und das schafft jetzt schlechte Stimmung, weil die Leute, die die Chose am Laufen halten, mit ihren Steuern, also die, die noch Steuern zahlen, jetzt sagen sie, halt mal auf, ihr zwackt mir hier jeden Monat 45 oder 42% ab, ja. Also mit allem drum und dran sind wir ja bei über 50%. Und noch nicht mal das Freibad ist offen. Mhm. So. Und dann kommt der Kämmerer und sagt, ja, pass mal auf. Jetzt sind zwei Dinge vor allen Dingen gestiegen. Das ist, also wenn man jetzt in die Zeitung guckt mit den Experten, die sagen, das sind eben einmal die Tarifabschlüsse, die voll durchschlagen. Mhm. Das ist ja auch mal so toll, weißt du, wenn die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes auf der Straße steht, ja, und sagt, ja, sie brauchen doch für die arme Kindergärtnerin, ja, und den Busfahrer mehr Geld, und alle applaudieren und sagen, ja, wir brauchen mehr Geld für die. Ja, jetzt, pass mal auf, jetzt plus 10% oder so. Das schlägt natürlich sofort bei der Kommune rein. Also insgesamt 8 Milliarden mehr für alle deutschen Kommunen, allein die Tarifabschlüsse. Und jetzt kommt Sozialausgaben mehr 9 Milliarden. Ja. Weil immer mehr Leute in Leistungsbezug kommen und die Ansprüche, beziehungsweise die Leistung, wir immer weiter ausgebaut haben. Das ist natürlich eine wahnsinnige Summe, die jetzt eingespart werden muss. So.
Wenn wir aber nochmal abschließend zum Bürgergeld zurückkommen.
Das ist ein ja. Bürgergeld zum Großteil.
Ja, aber da ist zum Beispiel auch noch ein Punkt, den darf man nicht vernachlässigen. 40% aller Bürgergeldbezieher, die arbeiten ja. Aber deren Lohn reicht nicht aus, weshalb sie aufstocken müssen. Also da ist ja auch noch eine Schieflage.
Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte, finde ich. Also jemand, der jetzt hingeht und sich eben nicht darauf ausruht, dass andere für ihn arbeiten gehen, ja. Sondern der... weil er entweder in München lebt oder an einer anderen Stadt, wo es nicht reicht und er damit seine Familie nicht ernähren kann, jetzt zum Sozialamt geht und sein Gehalt aufstocken lässt, ja, da erkenne ich doch, der gibt sich aber Mühe.
Ja? Ja.
Der versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Beitrag zu leisten. Also da ist meine erste Reaktion erstmal Respekt, ja. So. diesen Respekt, den kann ich natürlich überhaupt nicht Leuten entgegenbringen, die einfach das durchgerechnet haben und sagen, pass mal auf, bin jetzt hier Familie mit zwei kleinen Kindern, reicht, bisschen Schwarzarbeit noch nebenbei.
Ja, na? Genau.
So. Und bin ich dann blöd, ja, arbeiten zu gehen. So, und sich darauf letztlich ausruhen, dass andere das für sie erledigen. So, und um den Teil von Leuten geht es, da kann man jetzt...
Das Problem ist, dass die natürlich alle über einen Kamm geschoren werden und dann auch die Buhmänner sind, obwohl sie arbeiten. Das ist schon ungerecht.
Ja, deswegen differenzieren wir hier. Das ist ja der Platz, an dem die Dinge also genauer betrachtet werden und eben der differenzierte Blick Einzug hält.
Sehr schön.
Ne?
Ja, deswegen schätzen uns auch die
gut, also
Zuschauer.
Gut, also um ceterum censeo, was wirklich mal eine verdienstvolle Recherche wäre, um zum Anfang zurückzukommen, was uns Leute, die ja nach Deutschland kommen, um zu arbeiten. Das ist ja das, was uns erklärt wird. Also Einwanderung von Fachkräften und anderen, um mit anzupacken. Ja? Mhm. Was uns diese Einwanderung kostet. Also da haben wir einmal die, wie gesagt, das wissen wir jetzt, 22 Milliarden Bürgergeld für Ausländer plus Gesundheitsfürsorge plus Unterbringung plus Asylbewerberleistungsgesetz. Also die wenigsten schaffen es ja gleich ins Bürgergeld, sondern die sind erstmal im Asylbewerberleistungsgesetz. Beziehungsweise bekommen über dieses ihr Auskommen. Meine Rechnung am Ende des Jahres, was uns Einwanderung kostet Und zwar die Einwanderung, die wir betreiben, also eine völlig ungesteuerte Einwanderung, vor allen Dingen auch von Leuten, die jetzt relativ wenig mitbringen, vor allem an Bildungsabschlüssen.
Ja.
So. Das ist ja die Lage. Also wir schimpfen immer über die so einen Ausländer. Ich meine, meinen Leuten kannst du doch gar keinen Vorwurf machen. Nee. Also wenn du kommst, sagen wir mal, irgendwo aus Anatolien, und auch das wissen wir, also die Quote von gerade den Müttern und Frauen aus, sagen wir mal, dem muslimischen Raum, die zu uns kommen, super geringe Bildungsabschlüsse, zum Teil illiteral, ja, dass die jetzt auf dem Arbeitsmarkt jetzt auch nicht ganz tolle Jobs bekommen, liegt auch nahe. So. Und wenn du den Leuten natürlich in Aussicht stellst, das kriegst du alles, ohne zu arbeiten. Und das hast du, wenn du dich morgens auf den Weg machst. Und dann ist das, was du ohne Arbeit bekommst, im Zweifel sogar höher. Ja, dass die Leute dann den Eindruck haben, na gut, wenn mir der deutsche Staat das so anbietet, ja,
natürlich,
dann nehme ich das auch an. Also, das ist, scheint ja hier in Deutschland so zu sein. Ja. Das ist das Erste, was sie ja lernen.
Das Thema wird uns weiter begleiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Aufregung wird nicht weniger werden nach der Sommerpause.
Aber ich glaube, wir müssen echt da was dran tun, total. Weil die Leute haben ja auch immer spätestens beim Wählen Alternativen, ne?
Ja, natürlich. Das ist so. Jetzt wird erstmal nicht gewählt, aber es gibt großen Aufreger weiterhin. Vergangene Woche 360 Kulturschaffende haben einen offenen Brief geschrieben an Friedrich Merz, dass er das Leiden in Gaza doch beenden möge. Also ja. Forderung nach einem Israel-Embargo, tutti completi im Prinzip. Hm. Und das just zu diesem Zeitpunkt, als die Hamas diese wirklich fürchterlichen Geiselvideos veröffentlicht hat. Bist du wieder in Wallung?
Ne.
Also ich schon, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Das ist Abteilung Kurioses für mich. Ich meine, ja, Gott. Ich meine das an. Der erste Aufruf waren auf 200 Kulturschaffende. Das ist ja schon mal, das fängt schon mal damit an, das Wort Kulturschaffende, ja.
Kommt aus der Nazi-Zeit übrigens, habe ich recherchiert.
Genau. Das ist eingeführt worden 1933, 1934, als die Reichskulturkammer begründet wurde. Also ich weiß nicht, ob Jella Hase, ja, und Caroline Herfurth, dass so klar ist, in welche historische Tradition sie sich da stellen. Aber Gott, das ist ja auch nicht das Erste, was du als Schauspieler lernst, ja. Historische Bezüge. Dann hat die DDR das ja übernommen, also Kulturschaffende. Ich habe gestern zufällig gesehen, wie die deutschen Kulturschaffenden, ja, also die Beschlüsse des Politbüros von 1976 natürlich einhellig unterstützen, so. Das schwingt auch immer bei Kulturschaffenden mit. Das sind ja auch immer so diese Resolutionen, Erklärungen gewesen der DDR-Kulturschaffenden, die natürlich sozusagen neben für auch Schild und Schwert der Partei waren. Ja, ich glaube, das machen die, weil das irgendwie so schön genderneutral klingt, ja. Oder irgendwie Künstler und Künstlerinnen will man nicht sagen, also jetzt Kulturschaffende. Gibt einem ja auch so einen proletarischen Anstrich jetzt, ne? Mhm. Also verbunden mit den normalen Menschen, ja, so. Ja, da sind natürlich auch ganz viele, dann habe ich geguckt, mir diese Liste angeguckt von den 200.
360 sind es mittlerweile.
Ja, kam jetzt nochmal so ein zweiter Schwung hinterher von 160. Ja. Ich glaube, angeführt von, wie heißt sie? Yvonne Katterfeld und unserem Freund Hotzo, ja? Mhm. Hotzo, der Großkomiker, der Linke. Ja, ich glaube, die allermeisten von denen sind froh. Das ist der einzige Weg, überhaupt nochmal in der Presse Erwähnung zu finden, dass man, wenn man seinen Namen unter solche Erklärungen setzt, dann findet man sich nochmal geschrieben.
Ja, du hast natürlich, du sammelst ja ohne Ende Likes und Herzchen in der Woken Bubble. Und das ist ja deren Zielgruppe. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Denen geht es nicht um Gaza.
Nein, zumal also dieser flammende Appell an den Bundeskanzler, er solle den Krieg in Gaza beenden. Also wenn er es denn könnte, ja, dann könnte ich mir, könnte mich ja damit noch näher befassen. Aber wenn es jemand gibt, der nicht den Krieg in Gaza beenden kann, dann ist es Friedrich Merz. Ich meine, was soll denn der Mann machen? Ja, dann heißt es ja also keine Waffenlieferung mehr. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr Ausrüstungsgegenstände Also irgendwelche Radkappen und sowas, ja, für 160 Millionen geliefert. Das ist unser Beitrag.
Das brauchen
Beitrag.
Die auch nicht.
Nee, das brauchen die auch nicht. Dann gab es auch wieder so eine kleine Anfrage. Es waren also als an richtigen Rüstungsgütern darunter dann 1000 Schuss Munition für irgendwelche Maschinenpistolen. Gott, das ist unser deutscher Beitrag, ja. Also der echte deutsche Beitrag oder derjenige substanzielle deutsche Beitrag, der liegt schon ein bisschen zurück. Das war, als wir die U-Boote von Blohm und Voss heimlich sozusagen nach Israel geschaffen haben. Ich glaube, das war aber 70er, 80er Jahre. So. Ja, also das merkt das israelische Militär gar nicht, wenn wir unsere Waffenlieferungen einstellen.
Aber es soll ja auch ein Wissenschafts- und Wirtschaftsembargo
Genau. Es geht natürlich immer nur um diese Symbolaktion. Ja. Das stimmt. Also von den Geiseln ist in dieser famosen Erklärung gar nicht mehr die Rede, dass da 5 deutsche Staatsbürger in den Foltergefängnissen der Hamas sitzen, auch nicht. Das weiß im Zweifel Jella Hase oder Heise, wie heißt sie?
Hase, aber ich kenne die noch nicht mal. Ich erinnere mich nur an den Namen, aber ich habe kein Gesicht vor Augen.
Heißt sie nicht Jella Hase?
Vermutlich.
Ja, der Producer nickt.
Fuck you, Goethe, ja, so schaue ich das so gerne. Goethe.
Oder eben Frau Herford wissen das gar nicht. Ja? Ach, deutsche Staatsbürger im Foltergefängnis? Davon hätte sie doch gar nichts gelesen, ja, auf Spiegel Online. Ne? So.
Ich frage mich nur, es gibt ja jetzt nicht nur den Nahostkonflikt, ja. Es gibt ja in Syrien werden jetzt die Drusen verfolgt, in Sudan tobt ein Bürgerkrieg, da verhungern auch Millionen von Kindern. Warum gibt es denn da keinen Aufschrei? Oder nach dem 7. Oktober, ja, warum denn da kein offenen Krieg?
Nee, weil das halt weil das in der Community gar kein Thema ist. Und es geht natürlich darum, vor allem erstmal die eigene Peergroup zu beeindrucken und in der Tat Likes und Herzchen einzusammeln, und die sammelst du im Augenblick so ein, indem du sagst, also ganz schrecklich, das Leid in Gaza ist ja auch schrecklich.
Ja.
So, das ganze Petitionswesen, das ist natürlich auch nur noch ein Zitat seines Zitates, also das, ich glaube, Begründer wahrscheinlich war Heinrich Böll, ne, 70er Jahre, ja, so flammende Aufrufe an die Bundesregierung. Und dann hat das ja ganz groß gemacht, natürlich Günter Grass, Nobelpreisträger Günter Grass, so. Der deutsche Schriftsteller erhebt seine Stimme, ja, so der mahnende Zeigefinger. Es gibt ein Buch von Klaus Habrecht. Klaus Habrecht war der Riesenschreiber von Willy Brandt.
Ah.
Und es gab ja eine Zeit, als die Politik nicht Intellektuelle ferngehalten hat, sondern Intellektuelle angezogen. Und das war eben natürlich unter Brandt so. Habrecht hat zum Beispiel danach eine fabelhafte Biografie von Thomas Mann geschrieben. Also das war ein richtiger, das, was man ja heute, ich glaube, Public Intellectual nennt, ja, so. Der hat jemals ein Buch geschrieben, anschließend über seine Zeit im Kanzleramt, ne?
Mhm.
Und das Tolle an dem Buch ist, der ist, wenn er dann um 23 Uhr oder 24 Uhr müde nach Hause kam, auch schon ein bisschen beschwipst, die haben alle wahnsinnig gesoffen und geraucht, dann hat er sich nochmal hingesetzt und hat 20, 30 Minuten abdiktiert, was ihm an dem Tag passiert ist. Also der hat nicht in 5 Jahren Verspätung geschrieben, weil dann erinnerst du halt nicht mehr die schönsten Sachen, sondern das war die große Disziplinleistung, ja, auch mit schwerem Kopf, aber 20 Minuten noch abdiktiert. Und daraus hat er halt dieses Buch im Kanzleramt gemacht. Und die lustigsten Passagen sind immer über, wenn Günter Grass anruft im Kanzleramt und sagt, er muss jetzt den Willi sprechen, ja, weil die Politik würde in eine völlig falsche Richtung abbiegen, ja. Und man müsse jetzt Solidarität, weiß ich, mit den Palästinensern zeigen oder hier oder was. Und Günter Grass sozusagen als Stimme des Volkes auftaucht, ja. Und die immer sich gegenseitig den Telefonhörer sozusagen weiterreichen. Der Günter Grass ist dran und dann muss irgendeiner ihn abwimmeln. Das ist wahnsinnig komisch, weil halt die Hybris des Intellektuellen so durchkommt, ja. Der sitzt dann da irgendwo in seiner Karte in Schleswig-Holstein und meint es aber, die in die Speichen der Weltgeschichte eingreifen zu müssen. Und das sozusagen, dieser Gestus, ja, diese Restbestandteile, die findest du dann heute in diesen Erklärungen von Joko Winterscheid, Klaas Meyer-Umlauf.
Häufer.
Ich verwechsel immer den. Da habe ich den neulich getroffen auf dem Flugzeug.
Der ist winzig, ne?
Nee, der ist gar nicht so klein.
Der ist doch mini. Der ist ja maximal 1,70.
Ach, komm, mir jetzt gar nicht so klein vor. Aber also er sah mich sofort, guckte dann nochmal hin, ob ich es bin. Und dann
hat er dich erkannt?
Ja, ich habe mich auch schon abträglich über ihn geäußert gehabt in meinen Kolumnen. Ah. Ja, aber er kam auf mich zu und dann haben wir ganz nett geplaudert. und gesagt, also wenn er mal in München ist, trinken wir doch mal einen Kaffee. Es hat mich, interessiert mich ja auch so ein bisschen, wie sieht der drauf. Zumal der hat ja ein großes Unglück jetzt, ne? Joko Winterscheid und Klaas
Häufer Umlauf.
Die großen sozusagen Vogue-Gesichter von ProSieben kommen jetzt unter das Regime von wem?
Berlusconi.
Dem Sohn von Berlusconi. Das ist der Treppenwitz der Geschichte, ja. Also Sat.1 ProSieben jetzt demnächst sozusagen von der Berlusconi-Familie, ja. beaufsichtigt. Also mal schauen, wie sich das ausgeht. Insofern, ja, das sind die 200 Kulturschaffenden.
360,
ja. Wir wollen jetzt den letzten Namen da nicht unterschlagen.
Ich habe ein schönes Wort gelesen in dem Zusammenhang, es sei ein Gratismut, wenn man sich in so einem offiziellen öffentlichen Brief meldet. Ja. Fand ich echt ein schönes Wort, stimmt irgendwie auch. Bin mal gespannt, ob Wolfram Weimer da irgendwie dann die Daumenschrauben anzieht.
Wolfram Weimer macht ja genau das Gegenteil.
Wieso?
Auch eine Riesenenttäuschung natürlich für mich. Er hieß doch immer, ja, der Konservative ja aus München, der komme jetzt ins Kanzleramt, Weltkulturstaatsminister, wird das alles wegräumen, was Claudia Roth da sozusagen...
Hat er doch versprochen.
Letzte Woche... Ganz stolz. Er hat die deutsche Filmförderung, also das Geld für genau diese Leute, verdoppelt. Auf 250 Millionen.
Es ist an mir vorbeigegangen.
Ja,
hat er?
Ja.
Aber vielleicht selektiert er.
Jella
Hase.
Das ist
natürlich enttäuschend.
Ja, deswegen, aber das ist noch ein ganz anderes. Das machen wir dann wieder, wenn wir aus der Sommerpause raus sind im September. Machen wir vielleicht nochmal so eine Zwischenbilanz.
Jetzt kündige man nicht schon die Sommerpause an, obwohl es noch keine gibt. Nächste Woche gibt es noch eine Folge.
Ja.
Ne? Unser Q&A kommt dann auch.
Ja, aber wir gehen jetzt ja doch, also wir dürfen das schon, glaube ich, verraten. Mit großen Schritten der Sommerpause jetzt näher rücken.
Das stimmt. Wir haben noch ein drittes Thema. Etwas, das mich fast jede Woche beschäftigt, die Deutsche Bahn. Letzte Woche wurde bekannt, dass sie 760 Millionen Euro Miese gemacht hat. Und zwar im ersten Halbjahr 2025. Durch Verspätungen natürlich, unter anderem. 44% der Fernzüge kommen unpünktlich, aber natürlich auch durch Infrastrukturprobleme. Wie soll das weitergehen?
Das wird gar nicht gut ausgehen. Es wird erstmal alles viel schlechter werden. Dann angeblich in 2035 werden wir dann irgendwie wieder pünktliche Züge angeblich erleben. Ja, also die Bahn ist, deswegen finde ich es auch ein Thema für uns, erstens natürlich ein Symbol für den Niedergang Deutschlands.
Ja.
So. Also wenn du in Turin oder Bologna oder sogar im Süden Italiens an den Bahnsteig trittst, und da eine maximale Verspätung 5 Minuten angezeigt wird, die Leute schon stöhnen, ja. Das heißt, die Italiener uns beim Thema Pünktlichkeit sowas von überholt haben, dann ahnt man, wie weit runtergerockt dieses Land ist und leider auch ohne Aussicht auf Besserung. Und das Zweite, finde ich, was es zeigt, ist, was passiert, wenn man dem Staat das Sagen überlässt. Wir hatten ja hier auch schon die große Staatsfreundin Heidi Reichenick von der Linkspartei.
Mhm.
Da haben wir uns, glaube ich, lustig gemacht. Erstens, dass wenn sie auf Zahlen angesprochen wird und es irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, sie dann sagt, oh, ich habe so Migräne. Es wäre jetzt so unfair, sie mir auf Zahlen festzunagen, weil sie ja gerade den schweren Migräneschub im Studio erleidet. Und das Zweite haben wir uns dann darüber lustig gemacht, dass sie sagt, also, weil das offenbar auch ein Thema für sie ist, die Bahn, ja, und die Unpünktlichkeit. Man müsste jetzt die Bahn verstaatlichen. Und dann haben wir an diesem Stelle darauf hingewiesen, naja, liebe Frau Reichenick, die Bahn ist ja verstaatlicht.
Dann hat Frau Reichenick deine Argumentation aufgegriffen, hat so ein kleines TikTok-Video gemacht mit Antworten an Jan F. und hat dir dann erzählt, dass du überhaupt gar keine Ahnung hast.
Natürlich
und dass
nicht.
Die Bahn privatisiert sei und das ist das Übel überhaupt. Und
nein.
Doch, das hat sie gesagt.
Nein, sie hat nicht gesagt,
sie möchte es verstaatlichen.
Aber sie hat nicht gesagt, dass sie privatisiert sei, sondern dass es eine
gewinnorientierte Aktiengesellschaft ist.
Genau. Eine Aktiengesellschaft, die im Staatsbesitz ist. Das soweit ist es sozusagen an uns rangerobbt, faktisch.
Ja.
Aber eben letztlich gewinnorientiert operieren müsse.
Was nicht stimmt.
Jedenfalls
760 Millionen mies im ersten Halbjahr.
Das ist natürlich ja eine Aktiengesellschaft dem Namen nach. Also dieses Unternehmen wird seit Jahr und Tag vom Staat kontrolliert.
Wenn seit dann 1994 jemand, genau.
Wenn jemand, ein verdienter Mitarbeiter, sagen wir mal, von Frau Merkel, wie hieß der mit Vornamen? Hubert Puffer? Nee, wie hieß der noch? Ronald Pofalla hieß er, glaube ich.
Das ist richtig.
Wenn Ronald Pofalla, Kanzleramtschef bei ihr, irgendwo versorgt werden musste, wo geht's dann hin? Zur Deutschen Bahn. So, da gibt es natürlich Dutzende und Aberdutzende dieser Lebensläufe. Und der Bahnchef, Herr Lutz, der dieses Debakel jetzt seit 15 Jahren verantwortet, der hat deswegen seine Arbeitsplatzgarantie, ist mein Eindruck, trotz all dieser Unpünktlichkeiten, dem Absturz letztlich der Deutschen Bahn, weil er sich immer gut stellt mit diesen Aufsichtsräten von der Politik.
Genau.
So, die haben immer das Gefühl, ja, der tut uns nichts. So. Also für mich ist das, liebe Frau Reichnick, entschuldigen Sie bitte, das Musterbeispiel, was passiert, wenn, ich sag das jetzt mal, Leute wie Sie, liebe Frau Reichenick, ja, die Hand auf so ein Unternehmen legen.
Wir könnten Frau Reicheneck natürlich auch einladen hier, dann können wir mal gemeinsam mit ihr diskutieren darüber.
Ja, über Verstaatlichung, ja. Also
ja.
Gut, ich habe ja auch so vielleicht das eine oder andere Verstaatlichungsprojekt dann, oder beziehungsweise Privatisierungsprojekt, das können wir uns ja dann so gegenseitig vorhalten. Ich muss nur lernen, viel, viel schneller zu sprechen, damit ich überhaupt dagegen ankomme. Also weil sie ist ja sozusagen das Schnellfeuergewehr Gottes, ja so. Aber das mache ich dann. Mache ich ein schnelles, mal so ein Sprachtraining, ja. Ich habe ein bisschen natürlich Probleme, weil ja als Norddeutscher ich auch schnell dann dazu neige, die Silben zu verschlucken.
Und als Mann, ihr könnt das nicht so gut.
Aber ich mache das dann so mit Murmeln im Mund vorher, ja, damit ich hier nicht untergehe. Aber klar, das Angebot steht.
Wir können in der Postproduktion dich auch upspeeden.
Das ist gut, aber das heißt dann sofort Manipulation bei Burda, ja.
Wir machen es aber transparent.
Ach so.
Das ist der große Unterschied. Wer ist denn eigentlich heute unser Gewinner des Tages?
Die Hamas. Ja gut, also auf die Jungs der Hamas, da wird's ja echt jetzt eng, ne? Also jetzt hat ja der israelische Ministerpräsident Netanyahu angekündigt, dass er jetzt ganz Gaza einnehmen will. Dann haben die auch gar keinen Tunnel mehr, in dem sie sich so richtig verstecken können. Aber die Exilregierung steht gewissermaßen schon, ja, Neukölln. Ja, Neukölln. Also bei der Linken in Neukölln, da werden sie immer willkommen geheißen. Ich glaube, die Woche wurde gemeinsam gefeiert, ne?
Ja, da gab es vom Neuköllner Bezirksverband irgendein Fest und diese Gruppe vereint.
Snacks und Getränke zusammen mit der Hamas. Ne, ganz so hieß es nicht, aber mit so einer Hamas-Unterorganisation.
Ja, die heißt Vereinigtes Palästinensisches Nationalkomitee
und
wird wirklich vom Verfassungsschutz als Terrororganisation geführt.
Also ja, insofern, mit Hamas-Anhängern. Also gute Nachricht ist, liebe Brüder und Schwestern der Hamas, ja, also wenn es ganz eng wird da unten in Gaza.
Wahnsinn.
Türe und Tore in Neukölln stehen euch offen.
Da frage ich mich aber wirklich, warum wird dann dieser Bezirksverband nicht als Verdachtsfall behandelt?
Das Beste, der Obertypi da, der ist ja Bundestagsabgeordnete.
Ja, auch noch.
Von der Linkspartei, der ja wahrscheinlich dann diese ganzen Einladungen ausgesprochen hat. Der ist ja Bürgermeisterkandidat jetzt für Berlin und dem werden ja Chancen.
Ach,
dem werden echte Chancen eingerechnet. Jetzt den Herrn Wegner, das ist ja der amtierende Bürgermeister, ein Trottel, den aus dem Weg zu schieben, um dann sozusagen die erste Hamas-freundliche Landesregierung
das kann nicht wirklich passieren.
Natürlich kann das passieren, mark my words. Ich glaube, nächstes Jahr ist soweit, da wird gewählt.
Okay.
Das ist der Typ mit dem Palituch. Und
da wird es mir anders.
Der immer so ganz, ganz scharfe Reden auch im Bundestag hält. So.
Ach, das ist...
Ja, mit dem Deutsch ein bisschen auf Kriegsfuß, aber das ist der.
Das spielt ja keine Rolle mehr. Wer sind unsere Verlierer? Das sind ja am Ende dann wir, wenn ich das höre.
Ja, gut. Ja, mal gucken. Ich glaube, das ist das nächste Großprojekt von Markus Söder, die Beendigung des Länderfinanzausgleichs. Und dann wollen wir mal sehen, ja, wenn das Geld nicht mehr aus Bayern fließt nach Berlin.
Da wäre ich auch dafür.
Wie sie da noch, welche Töne sie da noch spucken. Ja, die Verliererin. Also, ich glaube, mal die Verliererin der Woche, diese arme Schweizer Bundespräsidentin. Ich weiß gar nicht, wie hieß sie noch?
Karin Keller-Sutter.
Ja, guck mal, du hast die Namen. Den Namen habe ich ja mal nicht so. Die hat sich also ans Telefon gehängt und nochmal im Weißen Haus angerufen.
Wegen der Zölle.
Wegen der Zölle. Und dann ist hat sich so ganz präpariert gehabt mit 1000 Argumenten und ist dem Trump so auf die Nerven gegangen, dass das am Ende sagte 39%. So. Und dann hat sie zwischenzeitlich SMS bekommen aus Washington. Sofort das Telefonat abbrechen, ja. So, da war aber das Kind schon in den Brunnen gefallen und hier sitzt die arme Schweiz da mit 39% Zöllen und 1 Milliarde Schaden, weil die arme Frau gedacht hätte, also sie könnte den Trump belehren.
Weil die arme Frau gedacht hätte, sie soll das machen, was du dir von Ursula von der Leyen gewünscht hättest, nämlich renitent sein, Hardball spielen, hart bleiben, ihm erklären, warum dieses Handelsdefizit gar nicht so schlimm
ja,
ist. So kann es dann nämlich gehen.
Ja,
ne?
Aber die, ich würde sagen, die Schweiz ist nicht die EU, ja. Also die kleine Schweiz ist so, sagen wir, wirtschaftlich halt so ein Zwerg und die EU ist dann schon so ein bisschen größer, aber gut, pass auf, lass uns nicht nochmal die Handelsverhandlungen aufknüpfen. Die werden wahrscheinlich so und so wieder aufgeknüpft, weil wie immer das bei Donald Trump ist, jetzt ist ihm ja schon wieder aufgefallen, dass er gerne was ganz anderes hätte. Und von den irgendwie 1,5 Billionen, die wir da rüberschieben sollen für Energie und so, hat er nicht gesagt, das sei sein Geld, ja.
Die Investition von 600 Milliarden.
Mit dem können er jetzt machen, was er will.
Das ist ein Geschenk.
Das ist ein Geschenk an ihn, ja.
So. Und wenn es das nicht gibt, dann 35% Zölle.
Ja. So, also
Frau Keller-Sutter musste übrigens jetzt rüber in die USA fliegen und hat jetzt Marco Rubio getroffen. Versucht jetzt, dass das wieder alles ein bisschen einfacher wird, aber der Donald hat gesagt, ist eine nette Frau, aber sie hört nicht zu.
Ja.
Oh Gott.
Ja. Also, aber Verlierer heißt ja für uns nicht, das ist ja nicht Daumen hoch, Daumen runter.
Nö.
Sondern wir haben ja ein Herz für Verlierer.
Du zumindest.
Ja. Eher jedenfalls als für die Gewinner.
Das stimmt. Das war's auch schon wieder mit unserem schwarzen Kanal heute. Ihr könnt uns sehen jede Woche immer donnerstags bei Focus Plus und ab Sonntag dann bei Focus Online auf dem YouTube-Kanal und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Tschüss.